Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Thomas Jaising.
Reformation, nicht nur Reformen. Martin Luther 1517, also 9 Jahre ungefähr vor den Ereignissen hier in Homberg. Damals war Martin Luther noch davon überzeugt, dass man mit Reformen Erneuerung schaffen könnte, die Kirche wieder verbessern, die Probleme, die in Kirche und Gesellschaft da waren, verbessern könnte. Aber als ihm Philipp von Hessen, das war vor 500 Jahren hier, man könnte sagen der Ministerpräsident, als der ihm die Homberger Kirchenordnung zugeschickt hat, die hier 21. bis 23. Oktober 1526 verfasst wurde, als ihm die zugeschickt wurde, da hat er gemeint, nun ja, es ehrt ihn zwar, dass Philipp ihn fragt, aber er hat gesagt, na ja, ich will mich da von Wittenberg aus nicht eigentlich in eure Angelegenheiten einmischen, bei euch da in Hessen. Nur wenn ihr mich schon fragt, dann gebe ich euch auch eine Antwort. Und er hat sich diese 148 verschiedenen Paragraphen, die die Homberger Kirchenordnung enthielt, nicht im Einzelnen vorgenommen. Aber er hat auf den wesentlichen Unterschied zwischen Reformen und Reformation aufmerksam gemacht. Und gemeint, nun ja, also wenn ihr euch da als kluge Leute zusammensetzt, dann könnt ihr euch schnell viele Reformen ausdenken. Die können auch gut sein. Aber Luther schrieb in seinem Antwortbrief, zwischen Vorschreiben und Tun, da ist ein weiter Graben. Und nach seiner Überzeugung könnte man die Kirche eben nicht mit, ja, er hat das dann ein bisschen in seiner Sprache genannt, mit einem Haufen von Gesetzen erneuern. Das kann nicht funktionieren. Deswegen war sein Rat, ihr müsst zuerst mal noch mehr Gottes Wort, das Evangelium unter die Leute bringen. Die Menschen müssen von innen verändert werden. Dann nur können auch Reformen greifen. Man kann das nicht einfach nur von außen verordnen. Luther hatte in den Jahren seit 1517 nämlich was ganz Wesentliches erkannt. Reformation, das ist im Kern Gottes Wirken. Gott handelt da. Das ist kein menschliches Planen und Handeln. Da sind natürlich Menschen beteiligt, das ist klar. Aber Reformation, das ist eigentlich ganz tief innen drin Gottes Wirken. Wenn jetzt Homberg Reformationsstadt Hessens heißt, dann muss man sagen, weil tatsächlich eine Reformation stattgefunden hat. Und das war viel mehr als irgendwie ein Haufen Reformen, die damals auch notwendig waren. Der Landesfürst Philipp von Hessen hat auch nach der Homberger Synode eine Reihe von Reformen angestoßen. Aber wie gesagt, er hat gesehen und auch von Luther angenommen, der eigentliche Kern, der muss woanders liegen. Nehmen wir ein Beispiel. Sogar eins, das wir regelmäßig vor Augen haben. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass wir hier mit diesem Haus auf dem Gelände eines früheren Klosters sind. Hier vorne war das Kloster St. Georg, im 13. Jahrhundert gegründet, fast durchgängig ein Frauenkloster, erst Prämonstratenserinnen, dann Augustinerinnen, müsst ihr euch nicht alles merken, ist nicht so wichtig. Aber dieses Kloster und das Wohngebäude dieser Nonnen steht da noch, ist wahrscheinlich das älteste Gebäude, was es hier in Homberg gibt. Dieses Kloster wurde im Zuge der Reformen aufgelöst. Philipp von Hessen hat die Klöster in Hessen alle aufgelöst. Dieses da auch. 1527, also wenige Monate nach der Homberger Synode hier. Aber wenn man jetzt denkt, und das ist ihm manchmal vorgeworfen worden, na, der Landesfürst, der will sich die Ländereien und die Gebäude unter den Nagel reißen und jetzt schmeißt er da die Nonnen auf die Straße und die haben kein Zuhause mehr und so weiter, dann stimmt das nicht mit der Wirklichkeit überein. Tatsächlich war die Sache anders. Dieses Kloster da, das war nämlich schon lange in einer tiefen Krise. Das war schon 25, 30, 50 Jahre vor der Auflösung so weit runtergekommen, dass der Landesfürst, das war der Vater von unserem Philipp, schon die Leute angebettelt hat und hat gesagt, na ja, gebt doch irgendwie was, damit das da nicht vollkommen verfällt. Die paar Nonnen, die da noch leben, denen regnet es halt schon durchs Dach durch, da muss doch irgendwie was gemacht werden. Und das lag daran, dass die gesamte Kloster- und Mönchsbewegung war in eine tiefe Krise geraten. Und die ist nicht allein durch die Reformation ausgelöst worden, sondern die Reformation hat im Grunde genommen eine Antwort auf diese Krise gegeben. Es waren nämlich dort in dem Kloster gar keine Nonnen mehr. Die waren schon alle ausgezogen. Es war so, dass durch die Verkündigung des Evangeliums sehr, sehr viele Mönche und Nonnen evangelisch geworden waren. Die haben freiwillig die Klöster verlassen, weil sie dort auch nicht mehr leben wollten. Und nun verfielen die Klöster. Denkt mal dran, Luther war Mönch, seine Frau Katharina Nonne. Der Mann, der hier unserem Philipp geholfen hat, Franz Lambert von Avignon, der hat hier vor allen Dingen beim schriftlichen Verfassen der Ordnung geholfen, war Mönch und hatte auch sein Kloster verlassen. Er wurde dann im Zuge der Reform der erste Professor an der neu gegründeten Universität in Marburg. Und Luther hat ihm eine Frau besorgt. Der hat auch glücklich mit seiner Frau gelebt, soweit wir davon wissen. Der evangelische Glaube, der war längst hier positiv aufgenommen worden. Der Pfarrer hier an der Kromberger Stadtkirche, Gerhard Ungefug, der war schon evangelisch geworden. Der hatte die katholischen Lehren nicht mehr gelehrt, sondern hat das Evangelium verkündet von Christus. Und dass man nicht durch seine guten Taten gerettet wird, sondern durch die Hoffnung auf Christus. Das war auch einer der Gründe, nicht nur die große Kirche, sondern auch einer der Gründe, warum die Synode hier stattfand. Man brauchte einen großen Raum, wo sich alle treffen konnten aus ganz Hessen. Aber man brauchte auch eine Stadt, die dem ganzen Anliegen freundlich gesonnen war. Und das war sie. Ein Großteil der Bürger war schon nicht mehr katholisch, sondern hielt manches des damaligen Katholizismus für Aberglaube und hatte sich davon getrennt. Ein zweites Beispiel, was damit zusammenhängt. Die Stadt Homberg hatte einen berühmten Sohn, nach dem auch eine Straße benannt ist, Konrad Muth. Konrad Muth gehörte zu dem hessischen Humanistenkreis. Er hat ihn sogar geleitet, der dann nicht hier in Homberg, sondern in Erfurt und Gotha saß. Aber dieser hessische Humanistenkreis war, man könnte sagen, die herausragende Denkschule, was würde man heute sagen, die Spin-Doktoren auf Neudeutsch für die damalige Gesellschaft, auch für die Regierenden. Da saßen Leute zusammen, die waren klug und haben sich Reformen ausgedacht, wie man das Land verbessern könnte. Und wie gesagt, unser Konrad Muth hier, der hatte in England studiert, hatte dort Erasmus von Rotterdam kennengelernt, das ist auch ein Humanist, der noch ein bisschen bekannter ist, war in Italien gewesen und so weiter und dann eben da in Erfurt und Gotha. Und er war der festen Überzeugung, dass man mit Reformen die Gesellschaft und auch die Kirche verbessern könnte. Zu der Reform gehörte zum Beispiel, dass alle Latein lernen. Denn wenn man gutes Latein kann und wenn man die Sprache der Philosophen kann, vielleicht sogar noch Griechisch, ne, dann ist das der beste Weg, dass die Menschen besser werden und sich die ganze Gesellschaft von innen heraus verändert. Das war eine der wesentlichen Ideen. Also Bildungssystem, die alten Philosophen lesen und so weiter. Aber diese Humanisten, die waren gleichzeitig auch Gesellschaftskritiker. Und die haben also kein Blatt vor den Mund genommen. Die haben ziemlich deutlich geredet. 1509 von Erasmus von Rotterdam haben wir viele Schriften. Der sagt Folgendes über die Mönche und die Nonnen, also aber über die Mönche. Ne? Ich zitiere mal. Kaum weniger glücklich als sie leben die Menschen, die sich fromme Brüder oder Klosterleute nennen. Wobei der erste Name so falsch ist wie der zweite. Denn ein guter Teil von ihnen ist alles andere als fromm. Und niemand trifft man so häufig auf allen Gassen und Straßen wie sie. Unsagbar kläglich wäre ihr Leben, käme nicht ich, die Torheit, ihnen zur Hilfe. Denn während jedermann diese Gesellschaft ins Pfefferland wünscht, ja eine zufällige Begegnung als übles Vorzeichen ansieht, haben sie selber eine göttliche Freude. Zunächst gilt es ihnen als frömmster Gottesdienst, sich der Wissenschaft so tapfer zu enthalten, dass sie nicht einmal lesen können. dann glauben sie, den Ohren der Heiligen einen gar herrlichen Schmaus zu bieten, wenn sie ihre abgezählten, aber unverstandenen Psalmverse mit ihren Eselsstimmen in ihren Kirchen herunterplärren. Manche wissen aus Unsauberkeit und Bettlerpose Kapital zu schlagen und heischen vor den Haustüren mit lautem Muhn ein Stück Brot. Also wie gesagt, so haben die Humanisten über die damalige Kirche und über die Klöster geredet. Das war öffentlich, das konnte jeder wissen und lesen. Nur mit dieser Form von Belehrung oder auch, man könnte sagen, Beschimpfung, das kennen wir ja heute auch, ne? Also man versucht Reformen anzustoßen, indem man die Leute beschimpft, ihr seid alles faules Pack und strengt euch mehr an, besonders ihr Rentner solltet wieder mehr arbeiten gehen und so. Naja, dann muss man wissen, kann das funktionieren? Wird das zu was führen? Martin Luther hatte anfangs ja einen ziemlichen Respekt diesen Leuten gegenüber, also den Humanisten. Und wir haben auch einen Brief, den er mal an den Konrad Muth geschrieben hat, als er ihm in Erfurt begegnet ist. Da schrieb er ihm: In mir siegte meine Verehrung zu dir. Und so grüße ich, Martin, dich, den großen Gelehrten, den Mann erlesenster Bildung. Ich, der ich nur ein Bauer bin, ein Barbar, der immer nur gewohnt ist, unter Gänsen zu schnattern. Aber ich bin gewiss und ich setze voraus, dass du, Muthian, das war die lateinische Form von Konrad Muth, das Herz höher schätzt als die Sprache und die Feder. Also wie gesagt, sehr verehrt, nur diese ganzen Reformen haben zu nichts geführt. Und spätestens 1524, also 2 Jahre vor der hessischen Reformation, hatte Luther die Hoffnung aufgegeben, dass mit den Humanisten irgendwie Staat zu machen ist, dass sich da wirklich was verändert. Denn es wurde immer klarer, dass die echte innere Erneuerung, die durch Gott geschieht, dass die Humanisten entweder sie nicht verstanden haben oder teilweise sogar ablehnten und das nicht wollten oder nicht erhofften. Die wirkliche Veränderung, die kann nur der Glaube an Gottes Wort und an Christus bringen. Das war die tiefe Überzeugung der Reformatoren und das war letztlich auch die Antriebskraft der Reformation. Unser Philipp von Hessen hier, der ist auch zu einem lebendigen Glauben gekommen, dadurch, dass ihm Philipp Melanchthon von Christus und vom Evangelium erzählt hat. Ich meine, der Philipp, der war vorher auch katholisch und er war ein Christ, aber dann hat er zum lebendigen Glauben gefunden. Und dann hat er Adam Kraft, auch eine Homberger Straße, also ein Straßennamen, dann hat er Adam Kraft zu seinem Hofprediger gemacht. Dieser Adam Kraft war bei unserem Konrad Muth im Humanistenkreis gewesen, aber hatte auch erkannt, die humanistische Klugheit, die führt nicht zum Ziel. Er ist auch zum Glauben gekommen, hat sein Leben verändert. Übrigens, der ganze Humanistenkreis, in denen sind etliche evangelisch geworden und auch der spätere Leiter, also nachdem Konrad Muth gestorben war, war einer, der zur Reformationsbewegung gehörte. Dieser Adam Kraft war nicht nur dann der Prediger, Hofprediger, sondern war auch hier in Homberg in der Stadtkirche der Sprecher für unseren Philipp, den Landesfürsten, der eben auch dort saß. Nun, der Philipp wollte diese Synode, diese Kirchenreform nicht von oben herunter bestimmen. Er wollte gerne, und da hatte er schon was von Luther gelernt und von Philipp Melanchthon, er wollte gerne, dass man den Menschen die Wahrheit des Wortes Gottes sagt, dass sie einsehen, annehmen, daran glauben und so das Leben geändert wird und dann gute Reformen nachfolgen. Worum ging es also bei der Reformation Hessens? Wollte man jetzt auf Reformen setzen, allein, vielleicht aus Einsicht, auf guten Willen oder auf menschliche Vernunft? Nein, dass es wirklich zu einer echten Reformation gekommen ist und nicht nur zu einigen Reformen an Klöstern und am Bildungswesen oder an sonst irgendetwas, das ist dadurch passiert, dass tatsächlich in ganz Hessen Prediger ausgesandt wurden, die das biblische Evangelium gepredigt haben. Jesus sagt, wer euch hört, der hört mich. Es gibt 2 dicke Bücher, in denen alle Namen der Prediger und Pastoren verzeichnet sind, die während der Reformationszeit ausgebildet, berufen und hier durchs ganze Land geschickt wurden. Also von unserem Gerhard Ungefug kann man da auch lesen und von vielen, vielen anderen. Zwei dicke Bücher mit Namen und kurzen Lebensbeschreibungen. Man hatte beschlossen und gesagt, wir müssen das Evangelium zu allen Menschen bringen. Das ist das Entscheidende. Pastoren, Prediger ausbilden, die das biblische Wort verkündigen. Wir müssen also zuerst, wenn es wirklich zur Reformation kommen soll, unsere Hoffnung setzen auf Gottes Wirken. Und weil Gott gesagt hat, er will wirken durch sein Wort, deswegen müssen wir darauf setzen, dass dieses Wort den Menschen weitergesagt wird. Wenn wir sagen, ich glaube an Jesus Christus, dann müssen wir uns natürlich fragen, was ist damit eigentlich gemeint? Und ich muss das manchmal Menschen erklären, gerade wenn sie aus dem Islam kommen, dass der christliche Glaube nicht bedeutet, dass ich äußere Dinge tue. Was weiß ich, den Fastenmonat Ramadan einhalten oder Almosen geben oder nach Mekka reisen. Auch in der Reformationszeit war durchaus Ähnliches durch die Lehre der damaligen katholischen Kirche verbreitet. Man dachte, als Christ glauben, das heißt, dass man sich an bestimmte äußere Formen hält. Man besucht einen Gottesdienst, wobei der ganz anders war, als wir den heute kennen. Unsere Stadtkirche hatte keine Bänke, weil man musste da nicht sitzen, außer ein paar Mönche vielleicht. Deswegen gab es manchmal so ein Chorgestühl. Aber die Leute, die Bürger, die dort hineingingen, die hörten da keine Predigt an. Die liefen durch diese Kirche durch und beobachteten, dass dort irgendwo dass eine Abendmahlsfeier als Zeremonie gefeiert wurde. Sie selber haben auch gar nicht daran teilgenommen, das war alles gar nicht notwendig, das hat der Priester alleine gemacht. Es reichte, dass sie dort waren, dass sie vielleicht eine Spende eingeworfen haben, dann sind sie aus der Kirche wieder rausgegangen. Es gab gar keine Kanzel in unserer Homberger Stadtkirche, weil da nicht gepredigt wurde, weil das gar nicht zum Gottesdienst dazugehörte. Sie haben an den heiligen Handlungen, die da waren, irgendwie teilgenommen. Sie waren da und das reichte für sie. Das war das Christsein. Man gehörte zu dieser Kirche und man nahm an den heiligen Handlungen irgendwie teil, aber nur durch seine Anwesenheit. Ansonsten, was im Herzen war, das schien alles nicht so wichtig. Der Glaube aber, von dem die Bibel spricht, ist ein anderer Glaube, ist etwas anderes. Das ist nicht der Glaube, der sagt, ja, ich halte mich an äußere Dinge, ich versuche ein gutes Leben zu leben oder ich besuche so und so oft den Gottesdienst oder so, sondern das ist ein tiefes Vertrautsein mit dem wahren Gott. Ich glaube ihm, ich vertraue ihm. Aber wie stellt Gott die Verbindung zu uns her? Und da lese ich uns jetzt den auch für die Reformatoren entscheidenden Bibelabschnitt aus dem Römerbrief, Kapitel 10, ein paar Verse, von Vers 9 an. Da schreibt der Apostel Paulus, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, dann wird man gerecht. Und wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht in Jesaja, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden. Es ist hier auch kein Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden. Er, Gott, ist für alle derselbe Herr. Er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Wie soll man aber den anrufen, an den man nicht glaubt? Wie sollen die Menschen aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Und wie sollen sie von ihm hören, ohne Prediger? Wie sollen aber einige predigen, wenn sie doch nicht gesandt sind? Darum steht geschrieben bei Jesaja, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Evangelium verkündigen. Aber nicht alle sind diesem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja sagt auch, Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt also der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Was erklärt der Apostel Paulus hier? Nun, er sagt, zuerst einmal, wenn der Mensch leben will, wenn er gerettet werden will, dann braucht er eine Glaubensbeziehung. Er muss seinen Gott kennen. Er muss seinen Gott lieben. Das ist das höchste Gebot. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Nicht, du sollst die Messe besuchen oder du sollst so und so viel spenden. Das ist nicht das eigentliche Gebot. Das, was Gott eigentlich will, ist, dass du und ich, dass wir ihn kennen und lieben. Aber dass das möglich wird, da sagt uns die Bibel, da muss ein Wunder passieren. Und dieses Wunder, das vergleicht der Apostel Paulus in einem anderen Brief mit einer Totenauferweckung. Er sagt, dass unser Herz so verändert wird, dass wir Gott lieben können, dass wir ihm angehören wollen. Dazu müssen wir grundlegend im Inneren verändert werden. Denn sonst sagen wir vielleicht, und das scheint uns dann bequem zu sein, ja, ich will es dem lieben Gott schon irgendwie recht machen. Was kann ich denn tun? Okay, ich mache, wie gesagt, eine Spende oder ich mache eine Reise nach Mekka für all diejenigen, die Gott es irgendwie recht machen wollen. Aber die Bibel sagt, wenn du das denkst, damit kannst du vor Gott niemals bestehen. Wenn du denkst, du könntest mit guten Taten auf einer Waage vor Gott so viel gute Taten da reinlegen, dass dann deine Bösen damit irgendwie ausgeglichen werden, dann ist das ein schwerer Irrtum, das funktioniert nicht. Wie soll es auch funktionieren? Ich habe es euch, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Sonst würde ja funktionieren, dass ich sage, okay, ich habe im Kaufhaus 10-mal bezahlt, darf ich einmal klauen, oder? Ja gut, 20-mal bezahlen, ja? Dann ist einmal klauen in Ordnung. Sage ich 30-mal die Wahrheit, dann habe ich wieder eine Lüge frei, ne? Das ist uns ja klar, dass dieses Aufwiegen nicht funktionieren kann. Wir brauchen etwas anderes. Wir brauchen, dass unsere Sünde wirklich ausgelöscht wird, vergeben wird durch diesen Gott, den wir lieben, den wir kennen. Und wie stellt jetzt Gott diese Verbindung her, dass wir ihn lieben können? Hier ist die Antwort ganz klar. Er tut das mit seinem Wort. Er redet. Und wenn es hier heißt, der Glaube kommt aus der Predigt, dann ist da nicht so eine Kanzelrede gemeint, sondern eigentlich steht da, der Glaube kommt aus dem Gehörten. Luther hat das bewusst mit Predigt übersetzt, aber wir hören dieses Wort. Und über das Hören, natürlich auch über das Lesen, kommt es zu uns. Und wir lernen durch das Wort von Christus, das Wort Gottes, das Wort, was wir in der Bibel haben, lernen wir den wahren Gott kennen. Und wir lernen ihn nicht nur kennen, wir lernen ihn auch lieben. Und er kann und will durch seinen Geist unser Herz wesentlich verändern, erneuern. Das ist Gottes Wirken. Und was Paulus hier beschreibt, ist ziemlich genau das, was Luther dann auch vorhatte. Ne? Also, wie sollen sie hören? Na, sie brauchen Leute, die es ihnen sagen. Aber die müssen erstmal losgeschickt werden. Und die müssen auch wissen, was sie zu sagen haben. Also man muss überall Leute hinschicken, die Zeugen sind. Aber dieses Zeuge sein, das haben wir auch gehört, das gehört ja zum Wesen eines Christen. Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der wird gerettet. Also dass ich Jesus von Herzen liebe, das hat die Folge, dass ich mich auch zu ihm bekenne. Einfacher Vergleich, nur denkt, ihr seid verheiratet und ihr würdet aber das immer heimlich halten und euch zu eurem Partner nicht bekennen. In der Öffentlichkeit tut ihr so, als ob das eine fremde Frau ist, die da neben euch steht. Ne? Und wenn irgendjemand fragt, sagt ihr, ja, wir haben uns zufällig hier kennengelernt. Nein, es ist doch selbstverständlich, ne, dass wir sagen, hier zu diesem Menschen gehöre ich, mit dem teile ich mein Leben. Zu diesem Gott gehöre ich, mit dem teile ich mein Leben, weil ich ihn liebe und weil er mich liebt. Gott hat uns also sein Wort gegeben, das ist sein Weg und Gott schafft es auch, dass dieses Wort der Bibel die Kraft hat, in uns den Glauben zu bewirken. Wie hat das Wort die Kraft? Nun, es macht zuverlässige Aussagen, es macht wahrheitsgemäße Aussagen. Das können wir erkennen. Wir sehen, dass das Wort der Bibel ein Thema verfolgt. Dieses Thema heißt Jesus Christus und die Rettung durch ihn. Das Thema zieht sich durch die ganze Bibel. Insofern macht uns dieses Wort Jesus als einen vertrauenswürdigen Retter bekannt. Und das ist der entscheidende Punkt. Aber jetzt könntet ihr denken, naja, okay, dann kommt man zum Glauben, dann ist man ein bisschen fromm und dann ist fertig. Nein, würden wir jetzt hier im Römerbrief weiterlesen, dann würden wir sehen, dieser Glaube, der verändert nun den Menschen. Das ist nämlich ein lebendiger Glaube. Das ist nicht nur eine fromme Innerlichkeit, sondern dieser Glaube macht einen neuen Menschen. Das Bekenntnis ist am Anfang. Das Gebet wird hier auch genannt. Ne? Wir rufen den Herrn an, wir hoffen auf ihn. Aber danach, sagt die Bibel, trägt dieser Glaube auch Früchte. Es wird sich etwas verändern. Wir fangen aber nicht bei der Veränderung an, sondern wir fangen bei der inneren Erneuerung an. Das macht Reformation aus. Ich möchte aber jetzt im letzten Teil auch noch euch zeigen, wie dann diese innere Erneuerung, die stattgefunden hat, und zwar nicht nur an einigen wenigen, sondern in Homberg sowieso, aber auch in Hessen und deutschlandweit und europaweit, wie die eine Menge Folgen hatte und dann auch, man könnte jetzt sagen, echte Reformen bewirkt hat. Das war nicht nur Innerlichkeit, dieser neue Glaube war auch keine Äußerlichkeit nur, die am Ende in die Heuchelei führt, sondern sie hat Menschen zutiefst verändert. Luther hatte schon vor der Reformation die Fürsten aufgefordert und hat gesagt, ihr müsst Schulen einrichten. Also der Philipp hat den Brief auch gekriegt, ne? An alle Fürsten war der. Ihr müsst unbedingt Schulen machen. Und das gipfelte darin, dass er gesagt hat, wenn ihr keine guten Schulen habt und nicht die Leute eine gute Bildung haben, dann kann auch keine gute Regierung stattfinden. Bildung ist, und zwar Bildung für alle, das ist die wesentliche Grundlage für einen gut funktionierenden Staat. Nur muss man eben sagen, naja, einfach irgendeine Schule aufmachen, das reicht so einfach nicht, ne? Es gab damals ja auch noch keine Schulpflicht. Heute kann man die Kinder halt mit der Polizei abholen und in die Schule bringen. Dass die dort aber was lernen, das kann man damit auch nicht sicherstellen. Ja, wir sehen heute eine Krise der Schulen und stellen fest, wie viele, die gezwungenermaßen auf die Schule gehen, dort 10 Jahre ihres Lebens zubringen und am Ende nicht lesen können. Also natürlich können die, so ein Schild könnt ihr erkennen, ja, aber die sind nicht in der Lage dazu, einen Text oder ein Buch zu lesen und die Zusammenhänge zu verstehen. Wir haben in Deutschland inzwischen eine schwere Bildungskrise und die breitet sich ziemlich aus. Aber jetzt nochmal zurück in die Reformation. Die Reformation hat die Völker Europas zu lesenden Völkern gemacht. Aber wie? Wie wurden die Menschen zu lesenden Menschen? Indem sie Gottes Wort gelesen haben. Die Bibel. Deswegen hat Luther zuerst angefangen und hat die Bibel übersetzt. Und dass diese Bibeln, die da gedruckt wurden und die ins Volk gingen, obwohl die am Anfang so teuer waren wie ein Kleinwagen, ja, das hat sich auch nicht jeder leisten können. Aber ein paar Leute haben sich's trotzdem geleistet. Und dann hat man halt zusammengelesen bei Nachbarn und Bekannten und sonst wie. Aber die Bibel, die hat die Menschen, ja, wie heißt es neudeutsch, angefixt. Also die hat die dazu geführt, wir wollen Gott und die Rettung besser kennenlernen. Und das hatte einen Bildungsschub zur Folge, der ganz erstaunlich war. Übrigens auch nachweisbar. Ja? Es wurden Schulen gegründet. Das hat die Reformation gemacht. Die hat Schulen gegründet für Mädchen und für Arme. Früher hat man gesagt, wozu müssen Mädchen lesen können? Überflüssig. Windeln wickeln, das müssen sie können und gutes Essen kochen. Ne? Aber dann hat man Mädchen ausgebildet. Einige Jungs, das war sowieso schon klar. Aber jetzt wurden auch den Armen das Lesen beigebracht. Wozu brauchen Arme, wozu müssen die lesen können? Die müssen ihren Acker bestellen und vielleicht noch sonst irgendwie was, ein bisschen Handwerk können, aber wozu lesen? Nun, die Reformation hat bewirkt, dass die Menschen tief in ihrem Herzen Gott und sein Handeln kennenlernen wollten. Aber dann wollten sie natürlich auch verstehen, was vorgeht, wie Gott die Schöpfung gemacht hatte. Und so hat die Reformation einen unheimlichen Schub für die Wissenschaften gebildet. Leute waren interessiert, sie wollten etwas kennen. Man kann nachweisen, dass noch 200 Jahre nach der hessischen Reform hier die Lesefähigkeit unter den Protestanten, also unter den Evangelischen, deutlich besser war als unter den Katholischen. Den Katholiken war nämlich das Lesen der Bibel verboten. Und zwar noch bis 1964. Ja, also da hat die römisch-katholische Kirche das erst abgeschafft, aber bis dahin war das verboten. Das Lesen der Bibel, das Kennenlernen Gottes hat Menschen verändert. Ich nehme noch ein Beispiel, das mache ich kurz. Die Reformation hat in Deutschland die Arbeitsethik verändert, die Einstellung zur Arbeit. In vielen Ländern dieser Welt, und so war das teilweise eben auch hier in Hessen, man arbeitete, um gerade zu überleben. Ein Freund von mir, der lange in Chile gelebt hat, der hat gesagt, naja, es war immer schwierig, Handwerker zu bestellen. Okay, die kamen. Wenn du sie bezahlt hast, dann kamen sie am nächsten Tag nicht mehr wieder. Sie kamen erst wieder, wenn das Geld aufgebraucht war, wenn sie nichts mehr zu essen kaufen konnten. Sie lebten halt von einem Tag in den nächsten. Das ist auch eine Möglichkeit. Warum nicht? Also wir wollen das nicht total verurteilen. Aber der Fortschritt einer Gesellschaft, einer hochkomplexen Gesellschaft, so wie die, in der wir leben, ist auf diese Art und Weise nicht möglich. Das muss man einfach sehen. Und nun hat die Reformation den Menschen innerlich verändert, aber das hatte extreme Auswirkungen auf seine Arbeitsethik. Wir haben heute das Wort Beruf. Das hat aber Luther erfunden. Das gab es vorher nicht. Vorher hatte man immer gedacht, nur die Mönche und die Nonnen, die haben eine Berufung Gottes. Die anderen, der Pöbel, die machen halt nur irgendwas, damit sie irgendwas zwischen die Zähne bekommen und nicht verhungern müssen. Aber jetzt gab es eine Sicht darauf, du Mensch, du bist gewürdigt, Gott zur Ehre, zum Lob seines Namens, dein Leben zu leben. Das steht übrigens in der Bibel nicht anders. Ne? Alles, was ihr tut, mit Worten und mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und lobt und dankt Gott dadurch. Also unsere Haltung als Christen sollte sein, alles, was wir tun, wir wollen damit unseren Gott ehren, unserem Nächsten etwas Gutes tun. Und so hat die Reformation, man nannte das später auch so, die protestantische Arbeitsethik oder protestantische Arbeitsmoral erst hervorgebracht. Wäre das durch Reformen, hätte das funktioniert? Ja, ne? Man muss den Leuten nur sagen, ihr seid zu faul, strengt euch mehr an. Nein, das wird nicht funktionieren. Das allein wird nicht reichen. Man könnte natürlich auch sagen, okay, du kriegst erst deinen Lohn ausbezahlt, wenn die Arbeit ganz fertig ist, damit du auch morgen wiederkommst. Aber der gemeinsame Glaube, der stellte jetzt eine Basis dar für das eigene, aber auch für das Miteinanderarbeiten und für den wirtschaftlichen Erfolg. Ich will noch ganz kurz auf das Letzte aufmerksam machen. Ich könnte noch viele Beispiele nennen. Die Reformation hat eine ganz neue Wertschätzung von Familie bewirkt. Das war nämlich durch den katholischen Glauben runtergekommen. Und zwar extrem runtergekommen. Man dachte damals, vereinfacht gesagt, du kannst, wenn du mit Frau und Kindern zusammenlebst, kein wirklich frommer Mensch sein. Das kann nicht funktionieren. Frömmer ist es, ohne Frau zu sein. Und es wäre auch frömmer, sich nicht um Kinder zu kümmern. Deswegen galt es als ein gutes Werk, wenn ein Mann in ein Kloster eintrat. Und wenn er verheiratet war, konnte er trotzdem natürlich eintreten. Er gab seine Frau und seine Kinder in einem anderen Kloster ab. Und wirklich fromm lebte er als Mönch. Das war die Idee. Aber das Familienleben, das war runtergekommen. Es gab ganz viele Leute, die unverheiratet zusammenlebten, auch deswegen, weil die Priester nicht bereit waren, die Leute zu verheiraten aus allerlei Gründen und so weiter. Und ein wesentlicher Punkt der Reformation war, zu erkennen, nein, Gott will Familie. Und das Leben im Glauben in der Familie, das hat Gott so gewollt und geschaffen, das steht in seinem Wort. Und deswegen wurde die Familie hochgeschätzt. Luther hat zum Thema Ehe und Familie, das sich kümmern um die Kinder und so weiter, eine ganze Menge geschrieben. Als er über die guten Werke geschrieben hat, da ist ein ganzes dickes Kapitel nur darüber, was es bedeutet, gute Werke zu tun, indem man in die Mühen von Familienleben auf sich nimmt. Gott zur Ehre. Es wird heute weithin unterschätzt, was das bedeutet, was das für eine positive Auswirkung auf die Gesellschaft hat. Wir haben heute auch wieder an vielen Stellen eine Verachtung von Ehe und Familie und das zerstört eine Gesellschaft. Es hat die damalige Gesellschaft, auch das damalige Hessen, erheblich nach vorne gebracht, dass Menschen wieder ihre Familie und ihre Ehe geschätzt haben und sich um ihre Kinder gekümmert haben. Denn für die Entwicklung von Menschen ist eine gesunde Familie ganz wesentlich. Merkt ihr, ja? Da tief drinnen, in deinem Herzen, wirst du durch den Glauben an Jesus erneuert. Aber das hat Auswirkungen auf dein ganzes Leben. Das hat Auswirkungen weiter auf die ganze Gesellschaft. Der Glaube an Jesus hat seine Wirkung. Ein anderer Glaube oder Nichtglaube hat auch seine Wirkung und verändert Gesellschaften in andere Weise. Und deswegen muss man eben sagen, Reformation, da hatte Luther recht, kann man nicht machen, indem man sich ein paar gute Reformen ausdenkt, sondern das Eigentliche und Wesentliche geschieht da, wo Gott handelt. Luther hat mal gesagt, naja, das mit der Reformation und mit dem Wort Gottes, das ist vielleicht auch wie ein Platzregen, der mal da und mal da runtergeht und dann ein fruchtbares Land bewirkt. Aber Gott könnte auch die Wolke einfach weiterziehen lassen und dann kann auch ein Land wieder verkommen, weil der Glaube nicht da ist. Reform oder Reformation? Ich denke, ihr habt den Unterschied gesehen. Und das, was Gott weiter so bewirken will, ist, dass durch den Glauben an Christus Menschen erneuert werden und dadurch auch ganze Gesellschaften erneuert werden, wieder auf einen guten Weg kommen. Wer das verachtet, der verachtet letztlich Gott und sein Handeln. Aber das wollen wir nicht, sondern ihn ehren. Amen.